Ensel und Grete. Ein Märchen auf Zamonien von Hildegunst von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übertragen, illustriert und mit einer halben Biografie des Dichters versehen von Walter Moers. Mit Erläuterungen aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigalla. Gelesen von Dirk Bach. Kaum hat mein Leben ich begonnen, befand ich mich in einem finsteren Wald, da ich vom rechten Wege abgekommen. Wie quälend zu beschreiben die Gestalt der hohen, wilden, bösen Waldeshallen, die, denk ich dran, erneuen der Furcht Gewalt. Zu nah waren mir des Todes Krallen, des guten Wegen, das er mir erwies, bericht ich, was im Walde vorgefallen. Hildegunst von Mythenmetz, Der große Wald, erster Gesang. Erstes Kapitel, Bauming. Wenn man in Zamonien das Bedürfnis nach vollkommener Harmonie hatte, dann machte man Ferien im großen Wald. Ein Aufenthalt im großen Wald garantierte Forstnatur in ihrer vielfältigsten Art. Nur hier standen Nadel und Laubbaum einträchtig beisammen, wucherten Zyklopeneichen neben Druidenbirken, streckten sich Hutzenlärchen neben florintischen Rottannen, hausten Einhörnchen, Schuhu und Kassanderspecht. Dem dort lebenden Buntbärenvolk beim Zelebrieren seiner tagtäglichen Eintracht beizuwohnen, war nach dem gewöhnlichen zamonischen Chaos so erholsam, dass sich daraus ein ganzer Tourismuszweig entwickelt hatte. Kurz nach Betreten des großen Waldes aus östlicher Richtung, aus anderen Richtungen kam kaum jemand, im Norden begrenzte ihn das Meer, im Westen die Finsterberge und im Süden die Wüste, hatte man eines der Waldhüterhäuschen zu passieren, die an jedem der Zugangswege standen. Darin saß immer ein gelber, roter, grüner oder in irgendeiner anderen Farbe bepelzter Buntbär mit einer schmucken Waldhüterkappe auf dem Kopf und begrüßte den Besucher mit einem vielzähnigen Lächeln. Die vielen Zähne sagten: »Sieh nur, ich bin dir freundlich gesinnt, denn ich lächle, aber beachte bitte auch, wie viele gesunde, lange und scharfe Zähne ich habe, denn trotz meines freundlichen Lächelns, ich bin immer noch ein Bär. Und ich bin ein Bär, der einiges mitgemacht hat in seinem Leben, denn unser Volk wurde vor langer Zeit verschleppt und versklavt, und wir Buntbären sind seitdem etwas empfindlich, wenn uns jemand zu nahe tritt.« Also, wenn du gekommen bist, um hier Ärger zu machen, dann wirf bitte noch einmal einen aufmerksamen Blick auf mein Gebiss und beachte bei dieser Gelegenheit auch meine wohlgeschärften Krallen. Ansonsten, wenn du gekommen bist, um Ruhe, Zerstreuung und Eintracht zu finden, dann nur hereinspaziert. So sprachen die Zähne. Der Waldhüter aber sagte seinen auswendig gelernten Spruch auf: »Willkommen im Buntbärenwald, wildes Kampieren, Fogarren rauchen, Jagen, Verlassen der bezeichneten Wanderwege und offenes Feuer jeder Art verboten. Bitte entnehmen Sie dem Holzkasten unter meinem Fenster eine kostenlose Waldkarte. Gutholz.« War man ein Blutschink oder ein wilder Laubwolf und suchte Ärger oder hatte Lust auf eine Wirtshausschlägerei, dann sah man sich die Zähne des Buntbären noch mal genauer an und kehrte dann murrend um. War man aber in friedlicher Ferienlaune, dann zupfte man eine Karte aus dem Holzkasten, entfaltete sie und betrat, die informativen Zeichnungen studierend, den kühlen Wald. Zunächst lernte man, dass die Buntbären für den von ihnen besiedelten Teil des großen Waldes die Bezeichnung Bauming bevorzugten, wahrscheinlich weil das mehr nach einer zivilisierten Gemeinde klang als nach einem düsteren Gehölz. Die Bauminger Gemeinde umfasste 10 Walddörfer von unterschiedlicher Größe und Sehenswürdigkeit. Im Zentrum lag Tannhausen, wo die Forstverwaltung und das Bürgermeisteramt ihren Sitz hatten. Eine kleine, adrette und stets wohlgekehrte Stadt, vorwiegend aus Fachwerkhäusern, in der sich zahlreiche Handwerksbetriebe und Gemischtwarengeschäfte befanden. Ein ständiges Hämmern, Sägen und Klopfen erfüllte tagsüber das Dorf, erzeugt von emsigen Bären, die sich als Schreiner, Blech- oder Kunstschmiede verdingten. Die Touristen logierten lieber im benachbarten Quellheim, wo es die meisten Pensionen, Biergärten und mehr Ruhe gab. Hier sprudelten die unterirdischen Quellen von Bauming am zahlreichsten ins Freie. Die Stadt war von einer Vielzahl murmelnder Bäche durchädert, die man teilweise mit kleinen Korkbooten befahren konnte, auf Wunsch mit Kerzenbeleuchtung und jodelndem Fährmann. War einem Quellheim zu touristisch oder zu idyllisch, konnte man sich im nördlich gelegenen Waldläufers Rast einquartieren, einer Waldkolonie aus primitiv gezimmerten Zelten, die nur mit Blättern gedeckt waren. Hier logierte der robustere Naturfreund, der die direkte Konfrontation mit der Natur bevorzugte. In Waldläufers Rast schlief man auf dem Waldboden, wusch sich im Bach und kochte am offenen Feuer. Man durfte auch nackt und singend durch den Wald laufen, ohne gleich verhaftet zu werden. Südlich von Quellheim lag Honing, die Imkerstadt. Hier hatten sich sämtliche Bienenzüchter Baumings versammelt, nicht zuletzt um das Herumschwirren von Stechbienen auf einen Ort zu konzentrieren. Honing durfte man nur in einem Schutzanzug betreten, den man sich in Tannhausen mieten konnte. Man konnte die Stadt schon einige hundert Meter entfernt hören, noch bevor die erste Behausung überhaupt zu sehen war. Das Gesumm der Millionen Insekten, die die Bienenkörbe der Imkereien bewohnten, war beeindruckend und ließ jeden Besucher die Verschlüsse seines Schutzanzuges ängstlich überprüfen. Die meisten Touristen erledigten zügig ihre Geschäfte, kauften ein paar Gläser Honig, eine Flasche Met oder Kerzen aus Bienenwachs und machten sich wieder davon. Von Honing aus kam man auf dem Weg zum Großwaldstätter See am Vorpalisadentrutz vorbei, der Heimat der Bauminger Waldwart. Eine von angespitzten Holzstämmen bewehrte Festungsanlage, die von Touristen nicht betreten werden durfte und aus der zu jeder Tageszeit zackige Befehle und militärische Gesänge in den Wald schallten. Der Großwaldstätter See war besonders im Sommer einer der meistbesuchten Anziehungspunkte der Gemeinde. Ein von unterirdischen Quellen gespeister Badesee mit Bootsverleih, mehreren Forellenräuchereien und einem legendären Pilzrestaurant. Im von dort aus südöstlich gelegenen Akazien blieben die Buntbären gerne unter sich. Es gab weder Pensionen noch Speisegaststätten, also ging man lieber gleich ins nördlicher gelegene Blockshütten, wo die Buntbären ihre Gemeinde ursprünglich gegründet und erste noch sehr einfache Blockhäuser errichtet hatten, die heute als eine Art historische Bildungsstätte dienten. Gegen ein geringes Entgelt konnte man die Blockhütten betreten und bekam dann von den dort schauspielernden Buntbären eine Lektion in Bauminger Frühgeschichte. In raues Sacklein gekleidet saßen sie am primitiv gezimmerten Kamin, kochten Eichelsuppe und beklagten den harten Winter. Die Bärenkinder spielten tapfer mit nichts anderem als Tannennadeln und beteten die Bauminger Verfassung herunter. Dann trat ein Waldwächter auf, dramatisch stürmte er zur Tür herein, sang die erste Strophe des Brandwächterliedes und verkündete das Herannahen des schrecklichen Finsterberggewitters. Die Bärenfamilie klammerte sich jammernd aneinander und draußen hinter der Hütte wurden Donnerbleche geschüttelt. Hatte man sich an Härte und Armut des Pionierlebens genügend delektiert, zog man weiter ins nördlichere Reblausitz und kehrte dort in eine der zahlreichen Blaubeerweinkältereien ein, um sich einen tüchtigen Schoppen zu genehmigen. Reblausitz bestand vorwiegend aus riesigen, ausgedienten Blaubeerweinfässern, in denen sich die ansässigen Winzer eingerichtet hatten, eine weitere touristische Sehenswürdigkeit von Bauming. Hier konnte man den leicht säuerlichen Wein kaufen, sowie kitschig bemalte Tonkrüge in Fassform und extrem unpraktische Korkenzieher aus poliertem Wurzelholz. Milde berauscht wanderte man dann ins nahe Eichendorf, die letzte Bauminger Attraktion auf solch einem Rundgang. Besonders eindrucksvoll war Eichendorf, wenn man es in der Dämmerung erreichte. Es bestand aus mehreren Dutzend toter Eichen, vermutlich Jahrtausende alt, die auf einer leichten Anhöhe dicht beieinander standen und den Eindruck einer Versammlung unheimlicher Holzgespenster machten, die gemeinsam ihr grausames Schicksal beklagten. In den ausgehöhlten Bäumen saßen nach Einbruch der Dämmerung Buntbären, die, für die Touristen unsichtbar, herzzerreißend jammerten und heulten und Laternen schwenkten. Das tanzende Licht und das Geheul, das aus den Astlöchern drang, machte besonders auf Kinder mächtigen Eindruck. Entsprechend begruselt machte man sich auf den Weg zurück zur Unterkunft nach Quellheim oder Waldläufers Rast. Neben den 10 Dörfern waren auf der Karte alle befestigten Wege Baumings verzeichnet, die niemand verlassen durfte, der kein Buntbär war. Wurde man nur einen Meter neben dem Pfad erwischt, dann zeigten die patrouillierenden Wächter des Forstes dem Übeltäter ihr Lächeln und ihr Gebiss und begleiteten ihn freundlich, aber bestimmt auf den rechten Weg zurück. Es gab ein dichtes, verzweigtes System von Straßen und Wegen im bewohnten Teil des Waldes, manche schmal und kurvenreich, für Entdeckungsfreudige angelegt, andere breit genug, um von Kutschen befahren zu werden. Sie waren großzügig und kunstvoll beschildert mit Wegweisern, humorigen Ermahnungstafeln, Rauchen verboten, Durchatmen erlaubt und Reklameschildern. Waldgasthof Lindenlaub, gegrillte Forellen, Ameisenfarm für Kinder und immer wohl gefegt. Schließlich gab es noch die sogenannten Holzwege. Schmale Pfade aus Holzplanken, fachmännisch in das Dickicht des Waldes gepflastert. Letzte Vorstoßmöglichkeiten für den wagemutigeren Naturfreund, der dem großen Wald so nah wie möglich auf die Rinde rücken wollte. Die Holzwege waren zumeist an Stellen des Gehölzes angelegt, wo Pflanzen seltene Wuchsgemeinschaften gegründet hatten oder besonders üppige Beerenbüsche zur Plünderung bereitstanden. Je näher man aber der Grenze zum unbesiedelten Teil des großen Waldes kam, desto schmaler und vereinzelter wurden die Wege, und schließlich gab es gar keine mehr, nur noch dunklen, wilden Urwald, umgeben von eindrucksvollen Verbotsschildern. Weitergehen verboten. Lebensgefahr und gesundheitliche Dauerschäden drohen. Halte ein, Wanderer, wenn dir dein Leben lieb ist. Hinter diesem Schild lauert das Ungewisse. Kehre um, und so weiter. Den unzivilisierten Teil des Waldes betrat sowieso niemand, nicht einmal die Buntbären, denn dort war damals die große Waldspinnenhexe verbrannt worden, und es roch immer noch nach ihrem giftigen Sekret, das einen angeblich in den Wahnsinn treiben konnte. Dadurch, dass Wachhäuschenpersonal geistig instabile oder moralisch zweifelhafte Personen ausgefiltert wurden und sich außer den Buntbären sonst niemand in Bauming herumtrieb, kam keiner auf die Idee, die schönen Wanderwege zu verlassen und sein Leben, seine Gesundheit oder seinen Verstand beim Erkunden des inneren Kreises des großen Waldes aufs Spiel zu setzen. Ansonsten waren auf der Karte sämtliche Gasthäuser, Dampfbiergärten und Herbergen von Bauming verzeichnet. Sie trugen alle Namen, die größtmögliche Harmonie, Ruhe und Einklang mit der Natur signalisieren sollten. Zum verstopften Waldhorn, Einsiedelruh, Gasthaus Forstfrieden oder beim Tannenfreund. Die Karte verzeichnete weiterhin Laufwege für den sportlichen Wanderer, offizielle Pilzsammelplätze und die von Waldhütern organisierten öffentlichen Lagerfeuer, wo unter strenger Aufsicht Würstchen am Stock ins Feuer gehalten werden durften. Würstchen und vorgeschnitzte Stöcke gab es in den Gasthäusern zu kaufen. Stöcke abbrechen und Würstchen mitbringen waren im großen Wald untersagt. Bei Einbruch der Nacht scheuchten die Wächter die Touristen höflich von den Wegen und zurück in die Gasthöfe, wo man bei einem Glas Honig, Grog, Dampfbier oder Blaubeerwein auf der Veranda sitzen und den Geräuschen des Waldes zuhören konnte. Nur im großen Wald hatte man die Gelegenheit, den hysterischen Balzschreien des getupften Keckerlings oder den Duetten des doppelköpfigen Wollhühnchens zu lauschen. Nur hier morsten die Klopfzeichen des geheimnisumwitterten Kassanderspechts durch die Dämmerung, die angeblich verschlüsselt die Zukunft voraussagten. Niemand konnte sie bisher enträtseln, aber viele Freizeitornithologen arbeiteten daran. Ausschließlich in der Bauminger Dämmerung konnte man das rhythmische Knirschen vernehmen, das Erdgnömchen im Waldboden verursachten, wenn sie sich zwischen Birkenwurzeln paarten. Nur sanften Schrecken verursachten die Buhrufe des dreäugigen Schuhus. Einhörnchen weinten aus Liebeskummer in der Nacht. Weibliche Einhörnchen sind notorische Fremdgänger. Mooszikaden geigten ein Ständchen, Nachtigallen flöteten aparte Melodien und 500-mal rief der zamonische Glückskuckuck, um jedem ein langes Leben zu verheißen. Wenn der Wind richtig stand und man ein sehr feines Gehör hatte, konnte man ganz tief im Inneren des Gehölzes die Sternenstauner stöhnen hören, die kein Tourist jemals zu sehen bekommen hatte, weil sie, wie die Buntbären geheimnisvoll raunten, im Waldboden des verbotenen Zentrums festgewachsen waren. Zeigten sich die Waldgäste endlich schläfrig vom Wandern, vom Wein und der hypnotischen Musik des Forstes, dann wurden die Fackeln und Sturmlichter gelöscht, um weitere Insekten vor dem Verbrennungstod zu bewahren. Ein Waldhorn blies sanft zum Zapfenstreich, und schließlich ging man zu Bett und träumte vom Laub, das von den Bäumen fiel. Tagsüber konnten die harmoniebegierigen Touristen an den gesellschaftlichen Aktivitäten der Buntbären teilnehmen. Morgens um 6 wurden sie mit Waldhörnern aus dem Schlaf geblasen, dann gab es Blaubeerpfannkuchen mit Ahornsirup oder Waldblütenhonig und frischen Eichelkaffee, in den besseren Gasthäusern serviert von dressierten Backenhörnchen. Anschließend erkundete man das Gehölz und seine vorbildliche Gemeinde. Vor ihren schmucken, in vielen Farben gestrichenen Blockhäusern betrieben die Buntbären mit ihren Kindern Frühgymnastik. Rot uniformierte Briefträger auf Einrädern verteilten die Post. Kleine Buntbärenjungs verkauften krakelend die Tageszeitung, den Bauminger Forstfreund. Einheimische standen hier und da zusammen und diskutierten lokale Ereignisse. Soll die von Borkenmaden befallene Bauminger Blutbuche endlich gefällt werden oder nicht? Oder zamonische Politik? Bienenstöcke wurden gelüftet und Forellen in den Rauch gehängt. Die Vielfarbigkeit der Buntbärenfälle gab der ganzen Szenerie einen malerischen Anstrich, den keine andere Gemeinde Zamoniens zu bieten hatte. Es war wie ein lebendiges Sinnbild der Harmonie vor dem beruhigenden Hintergrund des grünen Waldes. In Sechserformationen marschierten die Brandwächter durch den Forst, in der rechten einen Eimer, in der linken einen feuchten Lappen und das Brandwächterlied auf den Lippen. Knistern ist uns nicht geheuer, denn wo's knistert, qualmt oft Feuer. Prasseln auch lässt uns nicht kalt, denn wo's prasselt, brennt der Wald. Ja, die Brandwächter, die sind wir, nur zum Löschen sind wir hier. Feuer mit Wasser, Durst mit Bier. Buntbären in weißen Kitteln markierten Baumdoktoren und horchten wichtigtuerisch mit überdimensionalen Stethoskopen an Rinden und Astlöchern. Hier und da amputierten sie unter viel Brimborium mit Scheren und Sägen einen von Läusen befallenen Ast oder umwickelten von Spechten geklopfte Baumwunden mit Mullbinden, getränkt in essigsaurer Tonerde. Laub wurde zu exakt gleich hohen Komposthügeln geschichtet, Ameisenstraßen kanalisiert und verkehrsberuhigt, und ständig wedelten Trupps von Waldfegern mit Reisigbesen die Tannennadeln von den Wegen, natürlich unter Absingen ihres Waldfegerliedes. Wir kehren und fegen auf all unseren Wegen, hinweg mit den Nadeln, denn Nadeln sind zu tadeln, und so fort. Fliegende Händler offerierten an den meisten Weggabelungen heiße Maronen und kühle Waldmeisterlimonade als Wanderproviant. Der große Wald war in seinem touristisch erschlossenen Bereich der mit Abstand bestorganisierte von ganz Zamonien. Man konnte die Buntbärenschule besuchen, Anmeldung erwünscht, Gruppen bevorzugt und von den hinteren Bänken aus den putzigen kleinen Buntbärchen beim Absingen von Waldverherrlichungsliedern oder dem Herunterbeten von Absätzen aus Professor Dr. Nachtigallers »Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung« zuhören. Freundliche, aber Autorität verströmende Lehrkräfte erläuterten die Gesetze der Photosynthese und des Chlorophyllkreislaufs. Die Touristen durften an Schnupperkursen im Bienenzüchten und Giftpilz erkennen oder an öffentlichen Vorlesungen der Buntbärenverfassung. Alle Buntbären sind ungleich. Bärenkundeseminaren und freiwilligen Feuerwehrübungen teilnehmen. Es gab mächtig viel zu unternehmen im Buntbärenwald. Väter angelten im dafür vorgesehenen Teichen nach gezüchteten Regenbogenforellen, während die Mütter mit kleinen, dressierten Ferkeln nach Trüffeln suchten. In den Imkereien konnte man beim Honigfiltern zusehen und Probe schmecken. Die kleineren Feriengäste durften mit Eimerchen an den Rändern der Wanderwege nach Himbeeren und anderen Waldfrüchten fahnden. Dieser vorbildlichen Touristenkinderbeschäftigung gingen zumindest Ensel und Grete von Hachen nach, ein Geschwisterpärchen aus Fernhachingen, das mit seinen Eltern schon seit 2 Wochen im großen Wald logierte. Sie hatten sich weit vorgewagt und befanden sich gerade auf einem der Holzwege, an deren Säumen besonders fruchtreiche Beerensträuche wucherten. »Hier ist eine Himbeere«, rief Grete und zupfte die überreife Frucht vom Stängel. »Ich kann keine Himbeeren mehr sehen«, stöhnte Ensel und warf seinen Eimer auf den Boden. Grete erschrak. Fernhachen waren eine friedliebende, von extremer, ja fast fanatischer Sanftheit geprägte Daseinsform. Gefühlsausbrüche dieser Art gab es unter Fernhachen äußerst selten. »Jeden Tag Himbeeren suchen«, schimpfte Ensel, »jeden Abend Himbeerpfannekuchen. Sie behandeln uns wie kleine Kinder.« Er trat gegen seinen Sammeleimer, dass die Beeren nur so durch die Luft flogen. »Aber wir sind kleine Kinder«, widersprach Grete und bückte sich, um die Früchte wieder aufzusammeln. »Wir sind 8¼.« Ensel und Grete waren Zwillinge. »Und wenn schon, ich möchte mal richtig in den Wald, nicht nur auf den doofen Wegen rumschleichen. Ich will mal eine Höhle finden, ich will auf einen Baum klettern.« »Dann holt dich die böse Hexe«, mahnte Grete mit erhobenem Zeigefinger. Sie warf die aufgesammelten Beeren in ihren Eimer, was Ensel in seiner Erregung entging. »Ach was, Hexe, Die Hexe ist tot. Außerdem war es keine Hexe, sondern eine Riesenspinne, die wegen ihrer Kopfform Waldspinnenhexe genannt wurde. Ensel war zwar erst 8¼, aber er kannte jede Gruselgeschichte von Zamonien. »Mit Bäumen treibt man keinen Scherz, auch die Birke spürt den Schmerz«, zitierte Grete die Bauminger Verfassung. Ensel stöhnte. Die Parkwächter hatten es mit ihrer täglichen Gehirnwäsche beinahe geschafft, seine Schwester in eine fanatische kleine Buntbärin zu verwandeln. Es war an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Ensel kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, um auf seine Schwester den Eindruck der Unberechenbarkeit zu machen. »Ich sag dir was«, flüsterte er mit jenem verschwörerischen Ton in der Stimme, den er immer anschlug, wenn er Grete in eine seiner Geschichten mit ungewissem Ausgang verwickeln wollte. »Wir gehen in den Wald, bis uns niemand mehr sieht, und da klettere ich auf einen Baum, nur einmal.« »Das ist verboten.« »Eben, das ist ja der Spaß dabei.« Ensel lachte rebellisch. Grete steckte sich ihren kleinen Finger in den Mund. Das tat sie immer, wenn sie darüber nachdachte, ob sie den Einflüsterungen ihres Bruders folgen sollte oder nicht. »Aber was ist, wenn wir uns verlaufen?« Ensel setzte eine überlegene Miene auf, eine Mischung aus Mitleid über die Ahnungslosigkeit seiner Schwester, Kaltblütigkeit und organisatorischem Weitblick. »Darüber habe ich nachgedacht. Wir verlaufen uns nicht. Wir haben die Himbeeren.«
»Die Himbeeren?«
Ensel lächelte. »Wir streuen die Himbeeren hinter uns aus, alle paar Schritte eine, und wenn wir zurückkommen, sammeln wir sie wieder auf. Alter Trolljägertrick.«
»Hm«,
sagte Grete und nahm den Finger wieder aus dem Mund. Ensel warf die erste Beere ins Laub. »Hier beginnt das Abenteuer«, rief er feierlich. »Wir lassen die Zivilisation hinter uns und erkunden als erste Fernhachen den großen Wald.« Grete wurde es durch Ensels großspurige Ankündigung noch mulmiger. »Aber nicht weit.« »Nur so weit, bis ich eine Eiche gefunden habe, die würdig ist, von mir erst beklettert zu werden.« Ensel marschierte voran und warf bei jedem vierten, fünften Schritt eine Himbeere hinter sich, während Grete ängstlich zurückblickte und nach Waldwächtern Ausschau hielt. So verschwanden die beiden im immer dichter werdenden Gehölz. Einen Augenblick lang war Ruhe über der Lichtung. Dann knisterte es im Waldboden, vertrocknetes Laub flog auf, Erdkrumen platzten, und direkt neben der Himbeere wühlte sich ein Erdgnömchen aus dem Boden. Es trug ein dunkles, maulwurfähnliches Fell, und sein Kopf hatte die Erdgnömchen-typische Bohrgewindeform. Strahlend vor Entdeckerstolz begutachtete es die saftstrotzende Waldfrucht. Dann erspähte es die nächste Beere, ein paar Meter weiter, eine dritte noch etwas weiter. Es warf die Hände zum Himmel und tanzte einen kurzen Erdgnömchentanz, wobei es rhythmisch brummte. Dies war der größte Fund vorgepflückter Himbeeren in der Geschichte seines Stammes. Ja, das könnte seine Bestrebungen, zum stellvertretenden Stammesvorsitzenden gewählt zu werden, mächtig voranbringen. Das Erdgnömchen legte seine Wühlklauen auf die Beere und schloss für einen Moment der Besinnung die Augen. Sie würden ihn »Häuptling viele Himbeeren« nennen. Das Gnömchen seufzte dankbar. Dann hob es die erste Beere auf und verschwand damit in seinem Tunnel, um seine Artgenossen darüber zu unterrichten, dass dort, wo diese köstliche Süßfrucht herkam, noch viel mehr davon waren.